Vampire.
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 Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Khayat, ich bin Autorin, Übersetzerin und Host und Erfinder von Vampire. Mit dieser neuen Folge hat sich für mich ein kleiner Traum erfüllt. Meine Gästin ist die grandiose Philosophin Eva von Redeker, die ein Buch mitgebracht hat, über das ich selbst seit über anderthalb Jahren immer wieder mit Freundinnen und Kolleginnen spreche und das für mich eins der wichtigsten Bücher unserer Gegenwart ist. Doppelgänger von Naomi Klein. Eva von Redeker ist Philosophin und Autorin, die gerade in den letzten Jahren mit ihren Büchern Revolution für das Leben und Bleibefreiheit viel Aufsehen erregt hat. In ihrer Arbeit argumentiert Eva für eine neue Gemeinschaftlichkeit, für Community Care als Gegenentwurf zum destruktiven Welt des Hyperkapitalismus. Dass Eva gerade Naomi Klein mit in unser Gespräch mitgebracht hat, ist für uns alle ein echtes Geschenk. Mit niemandem hätte ich lieber über Naomi Kleins Thesen von Desasterkapitalismus, Endzeitfaschismus und Doppelgänger und Schattenwelten geredet. Ich kann euch allen wirklich nur sowohl Evas als auch Naomi Kleins Arbeit ans Herz legen. Lest ihre Bücher, hört ihre Interviews, Podcasts, besucht ihre Veranstaltungen. Für mich sind diese zwei Denkerinnen für unsere Zeit absolut unverzichtbar geworden. Nicht nur, um ein bisschen besser zu verstehen, wie und woher dieser ganze Wahnsinn kommt, in dem wir aktuell leben, sondern auch, um Inspiration für mein eigenes Handeln zu finden. Inspiration für eigene Texte, aber auch für Protest, für zivilen Ungehorsam, für gesellschaftliches Engagement. Ich hoffe, ihr geht nach aus dem Gespräch genauso beglückt heraus wie ich. Vampire wird von Katrin Albrecht und Asya Kurtuldu als Producerinnen betreut. Alles, worüber wir sprechen, findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns teilt, abonniert, weiterempfehlt, uns ein paar Sternchen bei Spotify und Co. gebt und uns bei Vampire-Podcast bei Instagram folgt. Und jetzt ganz viel Spaß mit Eva von Redeker und Naomi Klein. Eva, herzlich willkommen zu Vampire.
Rasha, ich freue mich so. Also auf dich und auch in den Podcast mit dem besten Namen aller Zeiten eingeladen zu sein.
Voll das gute Kompliment. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, auf diese Folge und auf dich. Und wir haben ja jetzt in den letzten zwei Tagen, glaube ich, auch schon ausführlich uns irgendwie immer wieder per Mail versichert, wie sehr wir uns freuen darüber. Und ich wollte kurz was dazu erzählen, wie das hier sich sozusagen generiert hat, warum wir über das sprechen, worüber wir sprechen. Wir hatten, als ich dich gefragt habe, ob du mal Lust hast, dabei zu sein, hatten wir als ersten Impuls, oder du hattest als ersten Impuls gesagt, Virginia Woolf. Und da habe ich mich halt mega drüber gefreut, weil ich ja eine sehr große Verehrerin von Virginia Woolf bin. Dann haben wir aber beide festgestellt, dass wir eine Obsession entwickelt haben mit dem Buch Doppelgänger von Naomi Klein. Das haben wir auf Instagram festgestellt. Und gleichermaßen auch eine Obsession mit der Tatsache, dass dieses Buch, obgleich es letztes Jahr in Deutschland erschienen ist, in deutscher Übersetzung, beim Fischer Verlag.
Sogar in meinem Verlag. Normalerweise mache ich wenig Werbung für, also mal gehört sich ja nicht, ne, für den eigenen Verlag Werbung zu machen, aber in dem Fall, also sehr schön.
Ja, genau, in deinem eigenen Verlag. Im September 24 hat mir aufgeschrieben, in der Übersetzung von Peter, Robert und Rita Seuss. Und das Buch hat gewissermaßen in Deutschland gar nicht stattgefunden.
Ja.
Und that makes us upset, dich und mich. Und vor allem, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, da werden wir gleich mal so mit einsteigen. Als ich es gelesen habe, ich habe es tatsächlich direkt gelesen, als es rauskam, im Sommer 23, weil ich Naomi Klein, ich habe einen Podcast mit ihr gehört im Guardian, ein Guardian-Podcast-Gespräch und da war ich sofort so, oh mein Gott, was ist das? Ich muss dieses Buch haben. Und dann war ich echt obsessed. Ich konnte über Wochen über nichts anderes sprechen. Ich habe wirklich allen Leute gezwungen, dieses Buch zu kaufen, zu lesen. Also jeder, der gefragt hat und auch nicht, habe ich immer geschrien, Mirror World, Mirror World.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, oh, wenn das mal auf Deutsch rauskommt, gibt halt auch viele Leute, die sich dann nicht zutrauen, das auf Englisch zu lesen. Naja, und jetzt ist es halt da und irgendwie ist es so eine Totgeburt, obgleich es halt irgendwie auf internationaler Basis ein Bestseller ist, mit Preisen überhäuft wurde, sie sehr präsent ist überall als Public Intellectual. Und wir hatten uns ja eigentlich so einen Artikel von Naomi Klein aus dem Guardian so quasi als Jumping-off-Point oder Ausgangspunkt für unser Gespräch gesucht. Ich würde trotzdem gern vorher noch mal kurz dich bitten, selber noch mal irgendwie kurz zu erzählen. Doppelgänger, A Trip into a Mirror World. Was ist das für ein Buch? Was hat dich so obsessed gemacht?
Ja, also verschiedene Sachen. Und ich sag vielleicht auch noch einmal was dazu, warum wir dann geswitcht haben, weißt du? Weil ich habe auch überlegt, als du mich gefragt hast, es ist ja so eine herrliche Anfrage, über Lieblingsautorinnen zu reden. Und also ich bin ja auch so begeisterte Anhängerin des italienischen Feminismus, wo es ganz wichtig ist, auch zuzugeben, dass es nicht nur horizontale Beziehungen zwischen Frauen gibt, sondern auch vertikale, wo man irgendwen bewundert und einfach deren Autorität anerkennt. Und das dann trotzdem eine andere Form ist als die männliche Autorität, die sozusagen immer auf Konkurrenz und Aneignung abzielt und so. Deswegen, also das nochmal so als Begeisterung über dein Format. Und gleichzeitig hatte ich dann aber auch irgendwie das Gefühl, so meine größten Idole, also zum Beispiel so über Hannah Arendt und Judith Butler rede ich eh ständig. Und gleichzeitig
über Hannah Arendt hat Luna Ali gerade gesprochen.
Große Hörempfehlung.
Vielen Dank. Und da auch da die horizontale Verbindung gewissermaßen. Ich habe mich ja mit deinen Interviews vorbereitet auf dieses Gespräch.
Schön.
Das war auch sehr schön. Aber egal, entschuldige, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
Nein, dafür, das ist ja dein Job. Ich go for it. Ich kann ja auch zurück unterbrechen, wenn ich will. Genau. Und ich habe dann auch gedacht, irgendwie ist mir auch Virginia Woolf eine Nummer zu groß oder allgemein. Oder vielleicht muss ich noch mal 20 Jahre länger schreiben, bis ich mich traue, meine ganze Bloomsbury so Begeisterung auszupacken. Und mit Naomi Klein ist das gerade mehr wie so ein sehr akuter Crush. Also ich war einfach, genau wie du, sehr begeistert von dem Buch und habe dann erst also auch gemerkt, wie wenig ich mich eigentlich mit ihr befasst habe, was ziemlich peinlich ist, wenn man selber linke Sachbuchautorin ist. Und dadurch ist es aber jetzt gerade so frisch und so oben auf. Und ich finde auch, also ja, klar, es ist peinlich für Deutschland, dass das Buch so wenig diskutiert wird, aber irgendwie, also ist jetzt für Naomi Kleins Gesamt-Fame, glaube ich, auch ein bisschen egal. So.
Ich glaube, aber ihr ist das wirklich auch ein bisschen egal. Es ist so ein bisschen so, es ist halt, also man schämt sich einfach auf so vielen Ebenen, dann Teil dieser deutschen Debatte sein zu wollen. Und sie denken so, naja, ihr berücksichtigt aber die wichtigsten Texte der Gegenwart nicht. Wie soll ich da mit euch sprechen? So,
genau,
also so
aber halt. Ja, nee, absolut. Aber ich meine, du bist ja auch ein glänzendes Beispiel dafür, dann was zu machen, woraus sich ergibt, dass die deutsche Debatte, also gibt's ja eh nicht, die ist dann eben die Gas. Ja, und Champire hat ja am Ende, also hast du neulich gesagt, 10.000 Hörerinnen? Also ich meine, viele Fotoartikel werden weniger gelesen.
AbonnentInnen auf allen Plattformen, ob wir so viele Hörerinnen haben, weiß ich nicht. Aber ja, also wir haben auf jeden Fall eine sehr devoted kleine Community, die sich auch immer sehr gern einmischt. Und das schätze ich auch sehr. Freue ich mich immer, wenn ich so Rückmeldungen bekomme. Deswegen eben voll schön, dich jetzt damit dabei
aber
zu haben.
Du bist halt auch eine großartige Community-Bildnerin. Aber ich will mich nicht drücken. Also jetzt dieses Buch, ja? Also ich finde natürlich, also ich finde das inhaltlich total grandios, weil es ist eine Analyse dessen, wie im Moment das Umkippen von Gesellschaften in den Faschismus und ganz spezifisch in Verschwörungserzählungen geschieht. Und auch wie so Verkehrungen, was wir manchmal so ganz grob beschreiben als Opfer-Täter-Umkehr und sowas, wie das sich sozusagen abspielt in des politischen Diskursen, was die Zutaten sind, die da zusammenkommen müssen. Und das passt auch mit vielen Sachen, für die ich mich sowieso interessiere. Also würde das sehen als eine gegenwärtige Variante dessen, was die Studien zum autoritären Charakter sind in der Frankfurter Schule. Und genau, wir reden ja gleich auch viel über den Inhalt. Also einfach super interessant. Aber ich finde es auch so ein begnadetes Sachbuch. Also ich finde das so ein richtiges, also weil ich habe jetzt gerade gesagt, ja, Frankfurter Schule. Ich werde nachher auch ein paar Mal wahrscheinlich sagen, so ja, das hat Adorno auch schon gesagt. Aber also das ist eben kein akademischer Text, sondern ein geniales Sachbuch, was können wir ja vielleicht auch gleich irgendwie einmal schon erzählen, was den Plot hat, der davon handelt, dass Naomi Klein wirklich eine also eine nahezu Zwangsstörung, also eine Besessenheit entwickelt, einer anderen öffentlichen, berühmten Autorin zu folgen in all ihren Äußerungen im Internet und auf Podcasts, nämlich Naomi Wolf, die eine, also früher so liberale Feministin war und dann irgendwann ja gekippt ist in das Verschwörungsuniversum, sagen wir jetzt mal so ganz grob von außen. Wird dann nachher vielleicht noch komplizierter. Und der Witz ist, dass Naomi Klein ständig damit konfrontiert wird, dass sie mit Naomi Wolf verwechselt wird. Und es sozusagen ein Doppelgängerphänomen gibt, dass da jemand ist, der im Grunde so wie das Gegenbild oder die Schattenseite von Naomi Klein ist, also genau alles, was sie nicht sein will. Und dann ständig die Leute auf Twitter oder so sagen, ja, oh, was ist passiert? Ist Naomi Klein verrückt geworden? Warum ist sie jetzt irgendwie Covid-Leugnerin oder sowas? Und was dann aber passiert ist, dass sie anfängt, davon irgendwie so in Bann genommen zu werden, dass sie wirklich besessen allen Äußerungen von dieser anderen Naomi folgt. Also ich habe keine Ahnung, was wie das wirklich war, aber das ist der Plot des Buchs, ja. Und sie auch sehr offen so den Suchtcharakter dessen und auch den Preis, also dass sie irgendwie nicht besonders beeindruckt davon ist, dass sie stundenlang irgendwie so Steve Bannon und Naomi Wolf Podcasts hört, anstatt sich irgendwie um ihre Familie und politischen Kampagnen zu kümmern und sowas. Also so ein ziemlich süchtig machender Plot einer Hauptfigur in der Krise, der dann aber überführt in eine grandiose Analyse dessen, was die Gründe sein könnten, warum viele Leute gerade über die Corona-Pandemie, aber auch generell so unser krisengeschütteltes Gegenwartsleben, irgendwann eine Abzweigung nehmen in etwas wie ein Paralleluniversum und und sozusagen selber eine Sucht entwickeln für bestimmte Narrative. Und eine Sache, die so grandios ist an dem Buch gleichzeitig, ist, dass es wirklich, also ich meine, das ist eine klare Kritik, das hält ganz stark daran fest, dass es irgendwie eine wahre Welt gibt und eine Verschwörungswelt. Und trotzdem hat es nicht dieses oberlehrerhafte, ah ja, die anderen sind irgendwo verloren gegangen, aber wir halten hier die Stellung mit der Vernunft und ich weiß, was richtig ist, sondern erzählt sich ja selber aus einer eigenen Krise raus. Und das, also das finde ich einfach als Plot für so ein Sachbuch so wahnsinnig gelungen, weil du liest das wirklich wie so ein Page-Turner und dann kriegst du aber mehr und mehr die ganze, also Geschichten über spezifische Verschwörungserzählungen, Geschichten über wie irgendwie dieses Anti-Vax-Movement entsteht, Geschichten über wie rechte Propaganda funktioniert, Geschichten über das finde ich echt eines der krassesten Kapitel über die lange Vorgeschichte der eugenischen Momente, in dem wie heißt denn das auf Deutsch, in der Impfgegnerbewegung, also
Impfgegnerschaft.
Anti-Vax, in der Impfgegnerschaft, die ganz stark von so einem, also einem Hass auf Kinder mit auf dem Asperger-Spektrum motiviert ist und wie sozusagen schon in den 30er Jahren so im letzten Faschismus Menschen mit, also auf dem autistischen Spektrum verfolgt und zum Teil vernichtet wurden. Und und dann wiederum diese Kinder, die das Syndrom haben, von Familien als Doppelgänger empfunden werden. Das ist nicht mein echtes Kind. Ich will mein echtes Kind. Irgendwer hat
Ich
mir
will
mein
ein
Kind
anderes Kind.
gestohlen. Ah, das war der Arzt, der das geimpft hat, weil das ist ja die Verschwörungserzählung, dass irgendwie Impfungen Asperger hervorrufen, ist natürlich totaler Quatsch. Aber ja, ich meine, es ist irgendwie sehr, also toll, wir sitzen hier und sind uns einig, es ist Faschist, aber ein Typ, der das glaubt, ist jetzt halt Gesundheitsminister in den USA. Also wir können irgendwie dieses immer sozusagen, die Leute sind verloren gegangen, ist halt irgendwie langsam so, funktioniert nicht mehr der Trick. Und das ist, glaube ich, das andere, was Naomi Klein in dem Buch so versucht vorzuführen, dass alle so sagen, warum gibst du dich mit so total weirden Bullshit ab? Und sie so sagt, Leute, das regiert halt demnächst oder jetzt schon die Welt. Also das ist quasi die Mehrheit. So, wir müssen irgendwas damit machen. Wir können das nicht immer so als unfein ignorieren. Genau, diese Mischung, also einfach super aktuelles Thema und krasse Schreibkunst gesättigt, auch die, ich meine, also ja auch mit so super recherchiertem Wissen, journalistisch, fand ich einfach umwerfend. Das ist echt so ein exemplarisches Buch.
Total. Also mir ging es ganz genauso. Ich musste es mir auch nochmal neu kaufen, weil ich festgestellt habe, dass ich meins irgendwann mal, ich habe das mehrfach verliehen.
Ja,
Aber wie das dann so ist, ne, weißt du, es kommt dann nicht zu einem zurück und ich wusste nicht mehr wo und jetzt musste ich mich vorbereiten. Also habe ich jetzt ein neues Exemplar. Wer auch immer es von mir hat, behaltet es. Ja, ist das okay? bin froh, wenn das Buch in Umlauf geht. Und ich habe, während ich mich jetzt auf das Gespräch mit dir vorbereitet habe, nochmal drüber nachgedacht. Ich habe mich so versucht, zurückzuversetzen in den Moment, wo ich das eben das erste Mal gelesen habe und wo ich diesen Aha-Moment hatte. Und das war eben im Sommer 2023. Und wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, dann sind wir ja gefühlt in einem völlig anderen Universum inzwischen. Also alles, was sie da eigentlich schon so total luzide analysiert und auch so als ja quasi Weg, wo es hingeht, uns vorzeigt, was hast du ja gerade gesagt, ne, ist da. Also es ist längst da. Und was ich damals an dem Buch so großartig fand, war halt, dass gefühlt nach dieser Pandemie auch, es gab so wahnsinnig viel, wo man eben als denkender, beobachtender Mensch, der jetzt sich versucht, intelligent zu informieren und auch aber empathisch eben nicht die Leute als Idioten abzustempeln, die einem beispielsweise im Umkreis verloren gehen. Und es gab so viele Momente, wo ich dachte, da ist irgendwas, da ist irgendwas, da ist irgendwas. Also so. Da auf der einen Seite der Aufstieg der Rechten, also der extremen Rechten, dann diese ganzen Impfgegner, Umweltkatastrophe, also Klimakatastrophe, Disaster Capitalism, was sie nennt sie das auch, so. Und ich hatte immer das Gefühl, irgendwie, das hängt alles zusammen, aber ich sehe es nicht, ich weiß es nicht. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, das habe ich dann immer wieder gesagt, da hatte ich das Gefühl, jemand hat das Licht angemacht.
Ja,
So. Also
wie schön, Aufklärung.
es ist so irgendwie, genau, wirklich, also wirklich. Illumination im wahrsten Sinne des Wortes, du tapptest so im Dunkeln, dann macht sie, schreibt sie dieses Buch, drückt einmal den Lichtschalter, auf einmal denkst du, wow, alles hängt zusammen. Und was ich aber total, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, dass ich das sehr mochte, aber ich mochte, dass sie einem auch eigentlich gar keinen Ausweg bietet. Also, dass sie jetzt nicht irgendwie am Ende des Buches sich hinstellt und sagt, so, pass auf, Leute, das habe ich euch jetzt alles erklärt und wir machen jetzt das, das, das und das und dann ist alles wieder gut. So, also sie
Das
gibt
finde
einem
ich
ja.
herrlich. Gleich vor dem Gerät zu
Ja,
Ende.
nee, also sie bietet keinen akuten Lösungsansatz an. So. Und ich stimme dir total zu, dass das Lesen dieses fast autobiografischen Textes, also wirklich wie so ein Page-Turner funktioniert, man kann das nicht weglegen, ne? Aber ich mochte irgendwie dieses sehr ehrliche, ja, okay, ich habe euch das jetzt alles erzählt, jetzt lasst mal gucken, was wir damit machen, anstatt jetzt halt irgendwie sozusagen. Lasst mal, also wir müssen jetzt A, B, C und dann so haben wir das irgendwie hinter uns.
Ja, es macht mich total glücklich, dass du diese Reaktion hast, denn ganz oft, also ich kenne das auch selber, wenn man so als philosophische und kritische Autorin schreibt, du machst dir so ganz viel Mühe zu erklären, wie alles ist, und dann sind Leute einfach so, ja, okay, aber was ist jetzt der 10-Punkte-Plan, das sollen wir jetzt machen? Und es gibt
Ja,
der Witz,
genau.
aber du hast gerade 200 Seiten erklärt, dass etwas irgendwie ein strukturelles, systemisches Problem ist, gegen das kein Einzelner was machen kann. So, und dann will jemand halt so einen
Ja.
5-Punkte-Plan, was kann ich machen? Und eine große Stärke dieses Buchs ist, glaube ich, auch zu zeigen, dass diese Einstellung, dass man sozusagen selber was machen kann, eigentlich Teil der Misere ist, in der wir stecken, durch den Neoliberalismus, sondern ganz tief eingepflanzt, dass man sich eh auf nichts verlassen können soll, sondern immer selber verantwortlich ist und aber eben dann auch das wie große Verheißung hast, so du kannst was aus dir machen. Also ich würde jemand sagen, du besitzt dich selbst, aber du kannst dann eben auch so wie der Unternehmer deines Selbst irgendwie dein Leben verbessern. Und ein Grund, also du sagst es eben, Querverbindung zwischen dem Erstarken der Rechtsradikalen und so verrückte Gesundheitsverschwörung. In diesem Gesundheitsinfluencer-Universum ist ja ganz stark auch die Meinung vorherrschend, dass man selber für seine Gesundheit verantwortlich ist. Also, dass das nicht soziale Gesundheitssysteme sind, nicht eine gesunde, glückliche Lebensform insgesamt. Also, es gibt ja wirklich Studien bis hin dazu, dass soziale Ungleichheit ab irgendeinem Punkt nicht gut ist für Gesundheit. Ja, Stress zerstört das Immunsystem. Also, es gibt lauter kollektive Gründe. Aber wenn du dann Stress hast, sollst du eben meditieren. Und wenn du dein Immunsystem nicht gut ist, sollst du irgendwie, weiß ich nicht, rohen
Äpfel
Pflanzensaft.
essen.
Ja, und ich glaube, das war vorgestern. Ich glaube, es ist jetzt sehr viel more sophisticated. So irgendwie. So irgendwie Kombucha-Löwenzahn-Shake mit irgendwelchen Zusatzmikroben oder so. Kaufen im
Und vor allem,
Internet.
Genau, im Internet kaufen, die alle wahnsinnig viel Geld kosten ja auch noch.
Ja, genau. Also, das musst du ne? halt hart für arbeiten, dann kannst du dir auch wieder die Stressreduktion. Aber es gibt sozusagen die Idee, dass es deine eigene Verantwortung ist. Und daraus, und das ist super anstrengend. Und du kannst dann auch nicht mehr zugeben, dass du schwach bist, weil du dann selber schuld bist. So, wenn das verinnerlicht ist, dann kommst du ja, also hast du sowieso selber schon einen Doppelgänger Muster in dir eingepflanzt, nämlich das optimierte Selbst, was du gerne wärst, und das womöglich zu schwache, also der bedrohende Schatten, dass ich vielleicht doch ein Loser bin. Was macht man dagegen? Man sucht jemanden Äußeres, der wirklich ein Loser ist, und sagt, ja, ha, die haben es halt, also ja, die, und da zitiert sie auch so eine also wirklich gruselige Stelle im Gespräch, so beim Haustürwahlkampf mit einer linken Hippie-Frau,
ja,
angeblich,
die
dann sagt, so, ja, ich bin sehr gesund, ich finde das total ein Quatsch, dass ich Maske tragen soll. Und dann sagt sie so, ja, aber manche Leute haben halt ein schlechteres Immunsystem, dann es geht ja dann eher um die und nicht um dich bei dem Maske tragen. Und dann sagt diese Person eben, ja, die müssen dann, die sollen dann eben auch sterben. Und dieses, also das lässt einen halt den Atem stocken, aber Klein sagt dann auch 2, 3 Seiten weiter, seien wir mal ehrlich, haben wir eigentlich ein politisches Programm, was verspricht, dass wirklich alle überleben können. So, und in einer Gesamtlage, in der so ganz ungreifbar die Bedrohung, also ja, von der Bewohnbarkeit der Erde ist, oder auch sehr greifbar eine genozidale Kriegsführung stattfindet, und eigentlich mittelgreifbar ein Virus wütet, der also in den USA wirklich 1 Million Leben gekostet hat, dann, das ist viel zu gruselig, um das zu fassen. Und wenn man dann sagen kann, nee, die anderen, die sterben, und das ist auch gut so, ich muss gar nicht unsicher werden, es muss sich gar nichts ändern, ich muss nur weiter für meine Gesundheit sorgen. Das ist auf eine Art ein total naheliegender Schachzug in diesem System. Und das ist dann die Querverbindung von so New Age Gesundheitsfanatismus und rechten Projekten, die auch immer schon wissen, wer zuerst sterben soll. Und das Tolle an dem Buch wiederum ist ja auch, dass sie das nicht so wo Evas Planning mäßig, wie ich jetzt gerade erzählt, so und so ist es, die Leute sind irgendwie also euthanasische Faschisten, sondern dass sie dann ja wieder zeigt, dass das eine Lebensform ist, an der wir auch teilhaben, also die wir die ganze Zeit reproduzieren, die sich, also die eine eigene Logik hat, aus der man also nicht ausgestiegen ist, nur wenn man sagt, das ist falsch. Also das ist die andere Sache, die so toll ist an dem Buch, finde ich, dass sie am Anfang auch im Grunde so über eine Selbstkritik oder eine doppelte Selbstkritik ihres bisherigen Werks einsteigt und sagt, na ja, ich habe auch so eine Marke aus mir als Autorin gemacht. Und dann war es voll schlimm, als mir jemand die Marke geklaut hat, nämlich die andere Naomi. Aber so, und ich meine, wenn du sozusagen so erfolgreich darin bist, eine Marke aus dir zu machen, musst du vielleicht nicht unbedingt deine, weiß ich nicht, welche Muskeln man eigentlich beim Yoga optimiert, musst du halt nicht an irgendeiner anderen Stelle deine Souveränität beweisen. Und sie hat jetzt aber diese krasse Krise, weil ihr sozusagen, ich würde sagen, ihr Phantombesitz von ihrem Namen ihr geraubt wird. Andere Leute haben halt dann eher, also haben halt andere Arenen, in denen sie das ausagieren, und die es ist dann halt Geschlecht oder Ethnizität oder was auch immer, wo man plötzlich so auf Teufel komm raus Kontrolle behalten will und dann so eine Reinigungsfantasie entwickelt, den wer alles ausgeschlossen werden muss. Und wenn du natürlich denkst, du bist selber schuld, wenn dann was schief geht, dann musst du ja einen Schuldigen finden, sonst ist es überhaupt nicht auszuhalten. Also nur in einem System, wo man sowieso sagen kann, ich habe jetzt hier Long-Covid, weil es ist eine total schlechte Gesundheitsversorgung gab, das noch nicht erforscht ist, vielleicht auch einfach Pech, sondern man kann sagen, ich habe Long-Covid nicht, weil ich Corona hatte, sondern weil ich gezwungen wurde, also würde man ja fast nirgends, aber gezwungen wurde, mich zu impfen mit einem Impfstoff, der mich krank gemacht hat. Und dann hast du einen Schuldigen, dann bist du nicht irgendwie selber schuld. Ja, das ist alles so toll auserzählt, finde ich, in dem Buch.
Ja, und so griffig halt. Also es ist eben nicht, weil ich bin ja nun im Gegensatz zu dir ja keine Philosophin. Ich bin ja einfach nur, ich lese ja einfach nur gerne Bücher. So, ne?
Ja, und du schreibst halt auch sehr gut.
Ich schreibe auch Bücher. Ja, okay, gut, aber ich schreibe ja, Romane, weißt du, das ist aber was anderes, als wenn man irgendwie sagt, so ich habe. Aber ich, also deswegen finde ich das eben so erstaunlich, sage ich mal, um es so wertfrei wie möglich zu sagen, dass dieses Buch in diesem Land hier nicht stattgefunden hat, weil man sich halt jetzt eben denkt, das hätten wir sehr nötig gehabt, gerade auch im Zuge allen, was hier politisch irgendwie passiert und diese absolute Unfähigkeit oder vielleicht auch Unwille dieser Rechten, also die Leute sagen immer dem Rechtsruck, ich so wie, der druckt aber seit 10 Jahren, ich weiß nicht, was wovon ihr sprecht, weil sie ja auch, was sie ganz toll macht, finde ich meine, diese Szene fand ich halt auch, es hat auch unfassbar viel Humor, ja, also es ist diese Szene, wo sie halt so beschreibt, wie sie Yoga macht, um sich zu entspannen und dabei aber einen Steve Bannon-Podcast hört. Das ist super lustig, weil sie hat auch wirklich ein großes Talent zur Selbstironie, das dann auch immer wieder zu reflektieren, wie balla das eigentlich gerade ist, weil sie auch in dieser Pandemie ja festsitzt und so. Aber was mich eigentlich total interessiert, weil du hast es jetzt ja, glaube ich, erst kürzlich gelesen, wenn ich das richtig verstanden habe auf Instagram, ne? Das ist noch nicht so lange her, dass du es gelesen hast.
Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, aber auf jeden Fall nicht 23, sondern eher so vor einem Jahr oder so.
Genau, und das fände ich nämlich total spannend, mal zu hören, gerade auch von dir, wie du sozusagen jetzt liest, also mit allem, was du auch gerade gesagt hast. Wir haben, Trump ist wieder da, ja, der Krieg in Gaza wütet irgendwie wie, also ne, man kann auch gar nicht, keine Worte mehr dafür finden. Und witzigerweise spricht sie auch von all diesen Dingen, auch schon in diesem Buch, schon irgendwie 2023. Bei uns ist irgendwie die AfD die stärkste Partei bei den Umfragen. Also sozusagen, das ist das, was ich gerade meinte. Also ich sagte so, ich versuche mich zurückzuerinnern, wie das war im Sommer 23, als gefühlt die Welt noch in Ordnung war, was absurd ist zu sagen, weil es war sie natürlich auch da nicht. Aber gefühlt hat sich das einfach so schnell jetzt nochmal irgendwie 3 Stufen weitergedreht. Und von dir jetzt nochmal zu hören, wie du sozusagen auch gerade diese, was sie sehr schön macht, dieses Auserzählen oder dieses Erzählen des Hijackens von Narrativen, auf die Linke immer so ein Monopol hatte, sagen wir vielleicht ein Wahrheitsmonopol oder irgendwie so etwas, wie sozusagen die rechten Kräfte unter und finanziert und gesteuert von Steve Bannon, in dem Fall in den USA, diese Narrative hijacken, Sprache auch hijacken, es geht ja auch ganz viel um Sprache. Ja. Und so, ja, genau.
Das ist übrigens, das habe ich eben auch gar nicht, als hätte ich eigentlich sagen sollen, dass stattdessen, was ich gesagt habe, du nennst es jetzt Hijacken, ne? Und sie ist ja schon auch ehrlich darin, zu sagen, wir haben halt auch manche Themen einfach fallen gelassen. Also ja, zum Beispiel die riesigen Probleme im Gesundheitssystem, die dazu führen und auch so Demütigungserfahrungen, wenn Ärzte halt so abrechnen, dass sie immer nur 10 Minuten Zeit haben zu reden oder nur über ein Problem, wenn man selber aber irgendwie das Gefühl hat, man hat jetzt 4 und die müssen alle auf den Tisch und dann gehst du, ich meine, natürlich, wenn du dann zu einem Homöopathen gehst, der sich für jedes Symptom interessiert, fühlst du dich erstmal besser. So. Und ich meine,
jemand, der dir zuhört
hat. Ja, so, und erstens, diese Sachen brach liegen gelassen zu haben, was ich würde auch sagen, dass, also, ist ja nicht einfach nur ein strategischer Fehler, sondern es ist auch einfach nur ist auch eine Reaktion darauf oder ein Effekt davon, real keine Macht zu haben. So, also. Mhm. Aber das führt dann dazu, dass sie in total invertierter Form von rechts aufgegriffen werden können. Und dann natürlich nicht mehr als strukturelle soziale Probleme adressiert, sondern irgendwie mit individuellen Heilsversprechen und spezifischen Dämonisierungen verknüpft zirkulieren. Aber wie sie ja immer so schön sagt, es fühlt sich, diese rechten Verschwörungserzählungen, die fühlen sich wahr an, auch wenn sie es nicht sind. Und wenn wir es sozusagen nicht schaffen, so zu erzählen, die sich auch wahr anfühlen und nicht nur wahr sind, dann so sagt sie so ein Stück weit, soll man sich eigentlich wundern. Das wollte ich noch nachschicken zu dieser Gesamtanalyse. Und dann, weil du jetzt sagst, wie liest sich das ein Jahr später? Ja, ich finde ja wirklich, dass das gute Zutaten gibt, um auch ein Stück weit die schizophrene Lage des Pseudo-Antifaschismus, den wir gerade haben, in Deutschland zu verstehen.
Schön gesagt, ja.
Und also da brauchen wir vielleicht, oder machen wir es mal so. Sie sagt ja, dass ein Effekt oder eine Funktion von so Doppelgängerprojektionen ist, dass man gewissermaßen Angst hat, der Falsche zu sein und um sich dann als der Richtige zu stabilisieren, es wahnsinnig hilft, man findet wen anders, der falsch ist. So. Und also genau, wie ich eben gesagt hatte, so, ich bin gesund und habe ein starkes Immunsystem, dann, wenn ich doch krank werde, dann lag es daran, dass mich diese geimpfte Person irgendwie also krank gemacht hat. Das ist ja eine der Erzählungen. Und es gibt auch, also von Benjamin Opratko hat, finde ich, sehr interessante Arbeit gemacht zu antimuslimischem Rassismus, also auch schon vor ein paar Jahren in Deutschland. Und der benutzt das Stuart Hall, also britischer Kulturtheoretiker, marxistischer Philosoph aus England. Der hat den Begriff der konjunkturellen Analyse geprägt. Also, dass man immer gucken muss, was kommt gerade zusammen? Warum ist was jetzt unter diesen Umständen so, wie es ist, oder nimmt eine bestimmte Wendung? Und in Deutschland ist es so, dass es gerade unglaublich gruselig ist für alle halbwegs, ja, also, okay, sorry, genau. Es ist super gruselig für alle Leute, die potenzielle Opfer des Faschismus sind, ja, so. Das, also, und gruselig ist da auch, glaube ich, ein falsches Wort. Also, es ist einfach bedrohlich und angsteinflößend. So. So ein leicht, distanziertes, aushaltbares Gruseln trifft aber auch eine sich eigentlich für demokratisch haltende liberale Mitte, die irgendwie so dachte, na ja, also wir haben das jetzt verstanden, die Großeltern, Urgroßeltern waren die Bösen, jetzt sind wir irgendwie die Guten in der Welt und so und machen doch auch alles richtig. Und plötzlich siehst du, dass in diesem Land, von dem du denkst, irgendwas ist anständig, einfach eine, also wirklich halt rechtsextreme, neofaschistische, wie auch immer du sie nennen willst, eine Partei wie die AfD, wirklich also 20% der Wähler kriegt, zum Teil stärkste Partei ist, in meinem Dorf die absolute Mehrheit hat. Da, und das könnte einem dann ja mit der Einsicht konfrontieren, dass der Abstand viel weniger groß ist von dieser Gesellschaft und zum Beispiel den 30ern. Und es müssen ja gar nicht die 30er in Deutschland sein, den 20ern in Italien, also einer faschistischeren Gesellschaft. Und sich damit auseinanderzusetzen, zerstört natürlich ganz viele politische Mythen, legt auch nahe, dass vielleicht also viel mehr passieren müsste, um die Gesellschaft zu ändern, ist jedenfalls extrem irritierend. Und eine Art, damit umzugehen, ist dann jemanden zu finden, an den man das auslagert. Und ich meine, das sehen wir ja im Moment ganz, also ich finde es wirklich, es ist ja schwer im Kopf auszuhalten, dass es während eine faschistisch inspirierte Partei, in der viele Verschwörungstheoretiker sitzen, die alle an den großen Austausch glauben, was im Kern eine antisemitische Verschwörungstheorie ist, davon, wie angeblich jüdische, manchmal auch feministische Agenten die ethnisch weiße deutsche Bevölkerung austauschen wollen mit ferngesteuerten Immigrantinnen, also meistens muslimischer Herkunft, die dann ja auch gar nicht als, also das sind gar keine Personen, die selber handeln, sondern die werden sozusagen gesteuert und ja, wer ist der Stringmaster am Ende, sind immer Juden. So, während ein solches Programm sehr kurz davor ist, mitzuregieren in verschiedenen Ländern, der gesamte Kampf gegen Antisemitismus fokussiert auf eine ganz spezifische Form von Antisemitismus. Ich sage immer, der einzige Antisemitismus, den mein Großvater, der in der SS war, nicht hatte, nämlich der anti-israelische, ja. Und den gibt's, ja. Also ich bin gestern, ich mag es gar nicht
Furchtbar
wiederholen.
darüber zu lachen, aber
Ja,
das ist mein
nein, was soll man
Coping-Mechanism
sonst machen?
inzwischen,
Ja.
wirklich. Was kannst du, ja, aber bitte schön
Ja,
wieder, ich höre nicht
klar.
länger
Und
weiter, ja.
den gibt es, ja. Also ich bin gestern an einem Graffiti vorbeigegangen in Hamburg, das fand ich so schlimm, ich mag es gar nicht wiederholen, ja, wo mit so Schweinesymbolen und Israel, das ist eigentlich Wahnsinn. Also, es gibt anti-israelischen Antisemitismus, aber die israelische Regierung im Moment macht eine unfassbar menschenrechtswidrige, wahrscheinlich wirklich auf Auslöschung zielende Kriegsführung gegen die ohnehin völkerrechtswidrig besetzten Gebiete in Gaza. Natürlich, also das ist eine Kampf, das ist eine Kriegssituation. Wir haben eine große palästinensische Diaspora in Deutschland. Viele Leute regen sich darüber auf, auch zum Teil in Terms, die aus deutscher Sicht zu weit gehen. Das ist eine Demokratie, das ist deren Recht. Hier wäre eigentlich der Ort, wo man versuchen könnte, eine Form der nicht, also immer wieder die Israel-Kritik zu reinigen von diesen Momenten. Ich habe auch das Gefühl, das passiert zum Teil, also zum Teil geht es auch grandios schief, ja, aber in manchen Teilen der Palästina-Solidarischen Bewegung passiert das, also wo wirklich so in Camps, ja, dann, also auch viele Jüdinnen und Juden, die daran teilnehmen, Aufklärung leisten, warum bestimmte auch sozusagen Tropen der Kritik total problematisch sind, was ein Konzept von nicht ethnonationalistischem Zusammenleben sein könnte, von auch nicht Autochthonie, Essentialismus, ja, wer war zuerst, also sagen so immer alle zuerst da, also all the way down. Das ist halt so
Huhn
inzwischen.
oder
Und
Ei?
im Nahen Osten, ja. Also, aber wo stattdessen gibt es jetzt eine Resolution nach der nächsten, die spezifisch projiziert auf muslimischstämmige Migrantinnen und auf linke akademische Eliten, von denen wir ja leider sehr, sehr wenig haben, weil dass die angeblich das Kernproblem des Antisemitismus seien. Und die AfD freut sich und behauptet noch, die Resolutionen wären eigentlich ihre Idee gewesen. Und es ist immer wichtig zu sagen, daran ist nicht alles falsch. Natürlich gibt es da irgendwie erstmal einen Reflex, was Richtiges zu machen. Aber der hat eine sozusagen Funktion in dieser Konjunktur, also diese konjunkturelle Analyse, die das eigentliche Problem, das so überwältigend und ungreifbar ist, verschleiert. Also anstatt wirklich zu fragen, was ist der Treibstoff am Beginn des 21. Jahrhunderts für weltweit neue faschistische Projekte? Wie können wir gerade in Deutschland, wo wir sozusagen die größten Traumata in die Welt gesetzt haben durch das Extrem solcher Politikstile, uns dem entgegenstellen? Wow, das ist total anstrengend, womöglich schaffen wir es nicht. Ist eine riesige Aufgabe. Stattdessen zu sagen, ah ja, hier machen wir noch den Einbürgerungstext anders, da gibt es noch so, das gibt es, schmeißen wir ein paar Leute raus. Also, ich meine, ich sage das so lapidar, ja, aber das ist ja einer der Vorschläge, dass Asylrecht ausgesetzt wird bei antisemitischen Äußerungen. Und ich finde, also zu sagen, Antisemitismus ist Teil, ist sozusagen das größte politische Übel, könnte ja auch dazu führen, zu sagen, gut, was machen wir jetzt, indem wir die Leute ausweisen? Also mal angenommen, jemand ist wirklich antisemitisch, es gibt's ja.
Natürlich.
Was machen die denn dann? Also was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich eine Knarre nehmen und in den bewaffneten Kampf gehen. Ist doch viel besser, die bleiben in Deutschland und sozusagen man macht dafür, hat da einen funktionierenden Rechtsstaat, man hat irgendwie Monitoring, man hofft auch, ich meine Bildung, ja, also man hofft, dass es irgendwie da auch Möglichkeiten gibt, sich anders zu informieren, auch weniger verzweifelt zu sein, als du bist, wenn du in ein Herkunftsland, wo du völlig entwurzelt bist. Zum Teil sind es ja nicht mal die Herkunftsländer, aber in ein Herkunftsland abgeschoben wirst, wo viel desolatere studieren. Also ich glaube sogar, es wäre eigentlich, also aus sicherheitspolitisch gibt es überhaupt kein gutes Argument dafür, mit dem echten Problem des Antisemitismus in der Verkopplung mit Deportationen zu operieren. Aber also faktisch ist es ja oft also sowieso eher eine Projektion, also eine Zuschreibung, die den Menschen Unrecht tut und die auch nur bestimmten Leuten angehängt wird. Und ja, also wenn das kein Doppelgängerphänomen ist, I don't know what is. Und
Ja,
ich weiß, also
stimmt.
manchmal hat man so das Gefühl, wie soll man da je wieder, also wie kommen wir da überhaupt wieder raus? Ja, wie? Und da hat mir das Buch irgendwie so, ich fand, das hat so Hoffnung gemacht, weil es ohne Schwarz-Weiß-Malerei diese ganzen Umschläge und Verkehrungen nachzeichnet. Weil und auch zeigt, was für eine Gefahr man läuft. Also man kann sich ja nicht dagegen abhärten wollen. Also wenn man
Wogegen jetzt,
jetzt
meinst du?
gegen den, also zum Beispiel in dem Fall ganz konkret gegen den Vorwurf des Antisemitismus. Also wenn mir, ich finde, mal gucken, ja, aber wenn jetzt jemand sagt, Eva, du hast hier, du verharmlost hier dass die Tatsache, dass es gerade einfach wirklich schwieriger ist für Jüdinnen und Juden in Deutschland zu leben, sich sicher zu fühlen, Universitäten auf der Straße. Das darf ja kein Vorwurf sein, gegen den ich mich a priori immunisiere und sage, ja, egal, ich halte das für mich, ich
Verstehe.
sage das jetzt, also dann wirft mir das eben jemand vor. Also es gibt Sachen, wo ich
Verstehe.
das Gefühl habe, das ist die richtige Reaktion, ja, also, weil es einfach so absurd ist, dass, aber in dem, man kann ja nicht mehr lernen, wenn man sich gegen wichtige Kritiken immunisiert. Wenn aber eine Kritik sozusagen mit der Wolf der Wolf, ja, also zu oft unlauter vorgebracht wird oder die Leute sagen ja immer instrumentalisiert, das find, also finde ich auch nicht eine gute Formulierung, dann führt es dazu, dass man dann vielleicht, wenn es wirklich der Fall ist, nicht mehr hinhört. Und das ist fatal, ja. Gerade in so einem Konflikt, also der eliminatorisch aufgeladen ist, und zwar auf Seiten aller Akteure. Und ich ja, ich glaube, da das irgendwie den Fäden nachzugehen und darin irgendwie so die Vielstimmigkeit oder die Mehrfachgebrochenheit zu sehen, wie der von aufklärerischen Diskursen, die sich in ihr Gegenteil verkehren können, aber deswegen trotzdem nicht, also wir brauchen die halt noch auf der richtigen Seite. Ich finde, deswegen ist auch total schwierig, von instrumentalisiertem Antisemitismus zu reden, weil das immer so klingt, als würde sich jemand wirklich überlegen, ah, ich werfe jetzt der Linken Antisemitismus vor und dann ist sie endlich ruhig. Das gibt's, aber ich glaube, oft passiert das eben aus einem irgendwie echten Anliegen. Und es ist eher ein Zeichen davon, ich sage dann eher verdinglichter Antisemitismus. Also, dass man anfängt, also ein gesamtgesellschaftliches Problem so zu behandeln, als sei es eine Eigenschaft von einzelnen Leuten. Und als könntest du einfach gucken, ah, hat sie das Wort gesagt oder nicht? Hat sie den Satz gesagt oder nicht? Und das so rausschneiden und dann sagen, ah, dann zack, ab angekreuzt sozusagen, dann bist du. Und so funktioniert es ja zum Teil, ne? Dass man irgendwie durch die Social Media Lists von Leuten geht und guckt, so kannst du die einladen oder nicht. Und damit hast du aber dir abgeschnitten, das zu machen, was die umfassenderen Theorien von Antisemitismus immer gemacht haben, als zum Beispiel Adorno Horkheimer oder Hannah Arendt, die wirklich sagen, das ist ein eliminatorisches Vorurteil, das entsteht, weil es bestimmte ungreifbare also Formationen von Herrschaft und auch Unbehagen am beherrscht werden gibt in der Moderne, die aber kein Ventil finden, also die man nicht als in ihrer eigentlichen Komplexität adressieren kann, sondern für die man so einen Kurzschluss findet. Also genauso wie bei dem ist halt zu kompliziert zuzugeben, wie gruselig das ist, in einer Pandemie zu leben. Also sagt man einfach, das einzige Gefährliche sind die geimpften Leute. So. Und dann hast du es sozusagen runtergebrochen. Oder dann hast du es greifbar. Aber du bist dann eben nicht mehr, also du bist dann teilweise in der simulierten Welt und nicht mehr in der echten Welt. Und genau so eine Ventilfunktion hat ja oft Antisemitismus, aber man muss dann eben wirklich sagen, was sind das für gesellschaftliche Verhältnisse, die dieses Ressentiment und diese Ohnmacht immer wieder produzieren? Und ja, das ist einfach eine andere Analysetradition, als die sagt, wir definieren jetzt hier mal, welche Äußerungen okay sind und welche nicht. Also das lernen ja als erstes die echten Antisemiten, sagen dann halt was anderes.
Was ich ja total interessant finde, ist eben, dass das Buch ja sozusagen, also Doppelgänger jetzt ist ja vor dieser ganzen, also Katastrophe, die uns jetzt gerade umgibt, geschrieben worden und erschienen. Und sie hat aber in der Zwischenzeit diverse Interviews gegeben, wo sie auch sozusagen das Buch ja bezieht und dieses ganze Doppelgängerphänomen, was du ja auch gerade so schön aufgemacht hast, eben tatsächlich auf den deutschen Diskurs auch. Und das finde ich, das fand ich total schön, oder schön, was heißt schön? Ich finde es spannend auch, dass sie eben auch sagt, sie sagt halt immer, es gibt halt die Good History Students und die Mediocre oder Bad History Students. Und die Good History Students, die erkennen Muster und ziehen daraus Schlüsse. Und die Bad History Students würden Sachen auswendig lernen. Und dass sie jetzt in der Folge quasi der Situation in Deutschland, wie wir sie hatten und haben, mit irgendwie dem Canceling von, ne, von Mascha Gessen bis hin zu Sharon O'Toole und diverse, du bist auch Opfer gewesen einer solchen Bildkampagne beispielsweise.
Nee, ich war da gar nicht drin, weil die haben nur die Leute mit Titel genommen. Ich habe ja zum Glück, ich habe denselben Brief unterschrieben, aber ich bin ganz glimpflich
du bist
davongekommen.
glimpflich
Und ich
davongekommen,
meine,
weil
ich
du
finde es
kein
ehrlich gesagt auch, what the hell? Also man unterschreibt einen
Ja.
Brief, dann wird, also natürlich muss
Es ist
man auch
ja immer
erwarten, wobei die
so
Kampagne hatte schon Züge,
Blow over at one
die,
point. Ne? Ja, aber auch.
ja.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass sie dann irgendwie sagt, so seitdem hat sie hatte immer das Gefühl, Deutschland wäre ein Good History Student gewesen und plötzlich muss sie erkennen, dass Deutschland einfach ein Bad History Student war und dass Deutschland da offensichtlich nur oder Teile derer, die Public Debate, die öffentliche Debatte sozusagen führen, über das Performative sozusagen nie herausgekommen sind. Und dann macht sie eben auch nochmal dieses Doppelgänger-Moment eben auf. Und das fand ich total interessant, wie sie da so sehr schnell auch da ihre Schlüsse gezogen hat. Und das
Ja.
sind alles Gründe, weswegen ich irgendwie mir gewünscht hätte, dass wir sie hier irgendwie mehr diskutiert hätten, weil man dann vielleicht diesen sehr verhärteten Diskurs mal hätte irgendwie ein bisschen versuchen können aufzuweichen, aber das ist Wunschdenken, denke ich.
Ja, es ist interessant, weil da, also Susan Neyman hat ja so einen ähnlichen Take, dass sie sagt, so, ich dachte immer, Deutschland ist so Erinnerungskultur, ist Vorbild für die ganze Welt und jetzt merke ich, es ist umgekippt und es ist doch ganz furchtbar. Ich frage mich, ob das nicht auch ein bisschen dahinter zurückfällt, wie sie in dem Buch schafft, wirklich aus gesellschaftlichen Gesamtlagen abzuleiten, weil warum bestimmte Sachen verfangen. Also niemand ist, also es gibt natürlich so Errungenschaften wie die Genfer Konventionen, Menschenrechte, wo man irgendwie das Gefühl hat, da wurde gelernt, aber Gesellschaften sind keine Students und die sind weder Bad noch Good History Students. Ich glaube, wenn das, also es stimmt natürlich, so man muss die Muster erkennen, aber man braucht eben auch eine Gesellschaft, in der Leute nicht ständig Entwürdigungs- und also Kontrollverlusterfahrungen machen, in der es Sozialsysteme gibt, in der es ein funktionierendes Bildungssystem gibt, was auch nicht ständig konterkariert wird durch eliminatorische Wettkampflogiken, ja, also wenn die besten Leute aus dem Bildungssystem dann ewig daran gefangen sind, ihren Lebenslauf zu optimieren, so, dann ist es halt auch schon eine latent faschistische Praxis. Also, und dieses Umkippen vom Neoliberalismus in, ich sag das jetzt so flapsig, aber in autoritär faschistische Züge, das ist ja zum Beispiel also Wendy Brown, ich auch überlegt hatte, ob ich die eigentlich als mein großes Symbol hier mitbringen soll, aber es,
Nächstes Mal.
ja,
Wir
ich
machen
glaube, die
einfach
kennen, ja,
10 Folgen hintereinander, Eva.
ja, die kenne ich auch so gut, ist mir irgendwie peinlich. Ich glaube, man braucht ein bisschen mehr Anonymität, um so abzufeiern, wie wir jetzt hier machen. Genau, das scheint mir irgendwie wichtiger als so zu tun, als könnte. Ich finde, das hat sonst auch diese Absurdität, als ob die Deutschen, weil sie also wirklich totalitär faschistische Nation waren, jetzt irgendwie am besten wissen,
Ja,
wie man es nicht macht, ist ja völlig
wie man es
abwegig. Also
nicht
wie
macht,
kommt man
ne?
denn auf die Idee? Ist ja viel wahrscheinlicher, also das finde ich auch so, wenn, ja, ist doch viel wahrscheinlicher, dass die Leute, also die
Ich unterstelle
Opfer
jetzt
waren.
einfach mal, ich unterstelle jetzt auch einfach mal, dass sie vielleicht natürlich auch da irgendwie in der deutschen Geschichte auch der Gegenwart sozusagen, der, sagen wir mal, der letzten 50 Jahre vielleicht auch nicht so intensiv drin ist und das beobachtet, wie beispielsweise die amerikanische, oder sie ist ja selber Kanadierin. Aber
Und man muss ja auch echt einmal sagen,
ja.
wir hatten nie eine wirklich materialistische Erinnerungskultur. Also es ist auch schwer zu sagen, was das überhaupt heißen würde. Ja, aber eine, die wirklich mit Reparationen, also oder Reparationen gab es zum Teil, aber nicht, also der Reichtum, der erwirtschaftet wurde von Nazi-Größen, ja, der ist nicht rückverteilt worden. Und also die Vergangenheitsbewältigung hat nicht dazu geführt, also viele Leute sind in ihren Ämtern geblieben, politisch und juristisch. Das war kein, es gab zwar dann irgendwie Sozialstaat, aber man konnte im Grunde durch eine Weile war es ganz gut kompatibel mit Karrieren, seine Erinnerungsarbeit richtig zu machen. Und jetzt ist es halt hinderlich. Jetzt bist du halt woke und irgendwie komisch, wenn du Antifaschist bist, so, und dann kippt da eben viel. Also dann sieht, ich glaube, alle Leute, die potenzielle Opfer des Faschismus waren und also die von Rassismus betroffen sind, wissen auch schon lange, dass sie nur auf einen kleinen Teil dieser Gesellschaft zählen können. Und das ist jetzt eben noch mal weiter öffentlich sichtbar geworden, aber so wie du gerade sagtest, mit welcher Ruck, also das ruckelt ihr doch schon lange in die falsche Richtung. Also ich glaube, da soll man sich nichts vormachen. Und gleichzeitig scheint mir ohnehin der derzeitige autoritäre Trend ganz falsch erklärt zu sein, wenn man das so als Wiederholung der Geschichte versteht, weil es eben so ein globales Phänomen ist. Also ich kriege auch immer so die Krise, wenn Leute sagen, ja, Ostdeutschland, bei euch ist ja so schlimm, die Leute sind ja auch nicht mit Demokratie erfahren. I mean, als ob die Amerikaner, ja, die sind irgendwie seit 200 Jahren mehr mit Demokratie erfahren, die haben es halt Trump gewählt mit dem gleichen Prozentzahl wie mein Dorf die AfD. Also sollen mir doch niemand was erzählen, dass die keine Ahnung von Demokratie haben. So, vielleicht machen wir die ganze Zeit Demokratie falsch. Also und
Sind halt so super bequeme Erklärungsmuster, finde ich manchmal. Also die einfach so sehr, sehr einfach daherkommen. Ich weiß nicht, ich meine, jetzt reden wir schon super lange über das Buch und der Artikel, über den wir eigentlich einsteigen wollten. Aber
wir
das
können ja über
scheint mir
den
jetzt,
enden.
ich wollte gerade sagen, nee, was heißt enden? Aber das tatsächlich scheint mir das aber gerade so voll die gute Verbindung, weil du auch gesprochen hast jetzt gerade, also dieser Artikel heißt The Rise of Anti-Fascism im Guardian, auch von Naomi Klein und noch einer anderen
Ja,
Autorin, wo ich
Astra
etwas so
Taylor, das
nebenbei
ist
hätte.
eine aktivistische Ikone in den USA, die auch viel zu Demokratie aus so einem tollen Dokumentarfilm gemacht hat. Ja.
Weil du gesprochen hast jetzt auch von sozusagen dem, eben, dass es ja im Prinzip sich so um eine Kontinuität handelt mit dem Rise of Fascism und auch diese ganzen Verbindungen auch zum kapitalistischen System und der Verkehrung von Erzählungen, auch von diesen Heilserzählungen. Und ein Teil, den ich in dem Artikel erstmal lustig fand, aber dann hat es mich auch gegruselt, ist, dass offensichtlich J.D. Vance in Greta Thunberg den Antichristen sieht.
Ja.
So, aber wenn man sich dann halt vorstellt, dass die das ernst meinen, dann vergeht einem ja so schon sehr schnell das Lachen. Und ich musste, also ich hatte zwei Reaktionen auf diesen Artikel. Der erste ist natürlich, dass mir die ganze Zeit Bauchschmerzen hatte, während ich das las, ja, weil also alles, was da erzählt wird, das, was sie End-Time-Fascism nennt, ich hatte das tatsächlich noch gar nie so wirklich, aber es ist völlig einleuchtend, das so zu sehen, zu sagen, alles, was gerade passiert mit diesen Milliardären und das Ausschöpfen oder Anzapfen von sämtlichen Ressourcen, sei es jetzt im Panama-Kanal, sei es in Grönland, sei es in der Ukraine, ist gar nicht, es geht nicht wirklich um Territorium, sondern das ist so eine Art Luxus-Doomsday-Prep.
Ja.
Nämlich, also wirklich der metaphorische, aber auch tatsächliche Bunker, der für die Superreichen angereichert wird, bis hin zu, ich meine, Elon Musk will ja dann auf den Mars irgendwie auswandern, ne? Das hat multiplanetarisch soll der Mensch werden, finde ich auch ein großartiges Wort, multiplanetary. Und ich hatte so zwei Reaktionen. Das erste war irgendwie, ja gut, mir war halt die ganze Zeit schlecht, aber je länger ich das so las, dachte ich so, ich will das jetzt nicht weiterlesen, weil ich glaube, dann tun mir diese Typen viel zu sehr leid. So, oh, weil ich,
spannend, das, ja.
Weil ich dachte so, boah, klar, es ist natürlich furchtbar, dass die gerade sozusagen das Ende unserer Menschheit herbeiführen auf die eine oder andere Weise, wenn man das jetzt mal so in dieser Logik dieses Artikels weitersehen und weiterdenken will. Also da gibt es ja tatsächlich so ein bisschen einen hoffnungsvollen Ausblick. Aber ich dachte so, müssen wir jetzt damit dealen, dass euch nie jemand in den Arm genommen hat? Wie schlimm. Ja, also ihr hattet offensichtlich nie irgendwie, also offensichtlich gibt es da eine ganz profunde, tiefe menschliche Lehre, die irgendwie davon, also wo jemand nie erfahren hat, wie das ist, dass man einen Freund hat oder eine Freundin und Zuneigung und irgendwie, dass man mit jemandem lachen kann und sich irgendwie menschlich verbunden fühlt, dass man einen Hund streichelt und darüber, also alles Menschliche, so, also so bar aller Menschlichkeit irgendwie ist und dass ich wirklich dachte, wenn man so leer ist und diese Fantasien wirklich hat, dieses Raffen und irgendwie gleichzeitig vernichten, weil ich meine, sie führen ja die Vernichtung sozusagen herbei, vor der sie sich dann selber retten wollen, so, was ja auch so eine verquere Mirror-World-Geschichte irgendwie ist. Und ich habe gesagt, ich kann das jetzt nicht weiterlesen, weil sonst habe ich am Ende noch Mitleid mit Elon Musk, ja, oder mit Peter Thiel oder so. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich im Januar bei einem Konzert war von einer palästinensischen Gruppe, dem Trio Jubran in den Niederlanden. Und da haben die gesagt, das fand ich auch sehr schön, weil sie halt dann davon sprachen, dass sie wissen gerade nicht, manchmal fühlt es sich total sinnlos an, was sie hier machen, Musik machen, auf Tour gehen und so. Aber sie hätten sich dann tatsächlich dafür entschieden, also bewusst dafür entschieden, das weiterzumachen, weil erstens, das ist es, wer sie sind Künstler, sie sind Musiker, aber auch, um sozusagen das Letzte, was es noch an unserer Humanität gibt, zu bewahren und weiterzugeben. Und das hat sich dann für mich so verbunden, dass ich dachte, okay, vielleicht ist das der Moment, in dem wir alle uns mehr wieder an unsere Humanität immer mehr appellieren und auch in die Praxis umsetzen müssen, um dieser wirklich so wahnsinnig, ja, einem ins Gesicht schreienden menschlichen Leere, die so viel Zerstörung und so viel irgendwie, ja, Doom verheißt, irgendwas entgegenzusetzen. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ich finde es total schön beschrieben. Ich wollte schon, bevor du von der Band gesprochen hast, sagen, naja, also, das, ob einen jemand in den Arm nimmt oder nicht, man kann nämlich auch schon aus dem Lesen von Raschas Romanen sehr viel lernen über Freundschaft und auch sozusagen deren, also der Bejahung dieses Werts über Brüche hinweg oder eben nicht, wenn irgendwie es eine was peinlich ist. Also das ist ja ein bisschen die These bei in Doppelgänger auch, dass Leuten oft irgendwas sehr, also einfach so Endstadium peinliches passiert öffentlich und sie dann switchen, also diese Naomi Wolf,
die da
wurde
so
live on air ihr gezeigt, dass ihr neues Sachbuch auf einem kompletten Recherchefehler beruht, so, und danach ist sie halt so, hat sie sozusagen wie so die ganze Realität losgelassen. ist sicherlich eine Komponente, die auch mit reinspielt. Genau, also selbst über sowas hinweg kann man auch in Verbindung bleiben, Freundschaften bejahen.
Ich glaube ja sowieso nicht daran, dass es immer nur eine Sache
gibt. Das stimmt sowieso.
Das ist ja auch so, das ist auch so ein Fiktions-Hollywood-Mythos irgendwie. Es gibt so, ja, irgendwie der Spinnenbiss, irgendwie der Ring, der sie alle knechten soll. Ja, es gibt eine Sache, die dich irgendwie ins Böse umkehrt. Ja. Aber das glaube ich
find,
nicht.
Ja, also, und ich will nochmal zurück zu dem, ich finde das ja gar nicht schlimm. Ja. Also es kommt ja darauf an, was aus deinem Mitleid für Elon Musk folgt. Also daraus folgt ja nicht, dass du sagst, ach, lass uns den armen Typen mal netter behandeln. Und es ist ja auch vorher nicht so gewesen, dass es irgendwie die richtige Politik wäre, den einfach abzuknallen. Insofern irgendwie zu sehen, dass es da auch ein Potenzial für Humanität, das nicht realisiert ist, gibt. Ich finde das total wichtig, dass man den Anspruch nicht verliert, dass emanzipatorischer Wandel ein Bild vor Augen hat davon, wie es allen besser gehen könnte. Also nicht nur so mit zusammengebissenen Zähnen, während alles schlechter wird, wenigstens es so zu machen, dass es für alle gleich schlecht ist. Also ich bin ein richtiger Fan von Egalität, aber trotzdem gibt es ein größeres Bild. Ja, also natürlich muss man dem also seine Macht wegnehmen, aber dass es sozusagen ein besseres Leben gäbe, indem er, das schreibt Naomi Klein und Astra Taylor, schreiben das ja auch in dem Text, dieser Tristesse entkommt, auf den Nachthimmel zu schauen und die wunderschönen Sterne, und ihm fällt nichts anderes ein, als dass er da Rohstoffe in Besitz nehmen könnte. Und ich habe mich ja in Bleibefreiheit
Siedlung bauen.
Genau, ich habe in Bleibefreiheit so ein Kapitel zu diesen Mars-Phantasmen. Ja, das ist ja noch viel krasser. Also Naomi Klein macht das so standardkapitalistisch, man will ja halt die Ressourcen, aber Elons eigentlicher Plan ist ja erstmal 10.000 Atomsprengköpfe auf den Mars zu schießen, um da Klimawandel auszulösen, damit es dann warm genug ist, um da zu wohnen. Also sozusagen.
Er tut mir nicht mehr leid.
Ne? Also, for the record. Genau, diese Aggressionsfantasie. Und ich würde ja immer sagen, darin zeigt sich der Kern des modernen kolonialkapitalistischen Projekts, nämlich ein Subjekt-Objekt-Verhältnis, also ein Verhältnis als Mensch zur Welt, in dem man einer abgetrennten Sache gegenübersteht, mit der man alles machen kann und seine Freiheit gerade darin findet, zu zeigen, dass man alles machen kann, auch Missbrauch, auch Zerstörung. Und ich glaube, wir verstehen unsere gegenwärtige Lage und diesen apokalyptischen Drive, den Klein auch so gut beschreibt, nicht, wenn wir nur, also sagen, ja, Leute wollen sich instrumentell bereichern. Also das ist natürlich der Sinn des Kapitalismus so. Natürlich gibt es riesige, also irgendwer verdient und man muss checken, wer das ist, und das skandalisieren, wenn selbst aus der Pandemie und Kriegen noch Leute Schotter machen. Aber
Jens Spahn, es gibt,
hallo. Auch kein Mitleid. Aber es gibt parallele Akkumulationslogiken, wo einfach sowas wie Status und Souveränität und oder Vorherrschaft akkumuliert wird, die manchmal sich darin schon erfüllt, dass man dieses Recht, was zu zerstören, ausagiert. Also darin ist ein Versprechen. Du beweist dann, oh, es hat mir wohl gehört, weil ich durfte es kaputt machen. Das ist sozusagen eine performative Logik. Ja. Und dann, wenn man das nicht, also, und das sehen wir gerade, weil es so einen generellen Ausfall des Zukunftshorizonts gibt, also ja auch real durch Angst vor dem Klimawandel, durch alle politischen Lager hinweg, sehen wir gerade, dass diese Logik eine unglaubliche Konjunktur hat. Weil wenn es eh keine Zukunft gibt, dann lohnt sich ja nicht mal das standardkapitalistische oder auch sogar neoliberale, ich opfer jetzt irgendwie streng mich an, um später was zurückzukriegen. Gibt kein später. Dann will ich wenigstens meinen Teil an der Zerstörung haben. Und diese, also so diese höllische sozusagen, also das ist eine todesgetriebene Ökonomie oder auch politische Logik, der wir im Moment, also natürlich in sehr unterschiedlichen Graden, jeweils je nachdem, wo wir stehen, ausgesetzt sind. Und ich finde, das End-Times-Faschism, das trifft das sehr, sehr schön, also wie Naomi Klein es da beschreibt. Und sie hat ja schon in Schock-Doctrine hat sie die Diagnose, dass wir eigentlich im Disaster-Capitalism leben, also dass die sowohl große Firmen, Corporate Power, als auch manche Regierungen sich eigentlich nach Desastern sehen, um die Art von, sagt man denn Blank Slate auf Deutsch, so, also sozusagen so einen Nullmoment zu haben, wo man dann komplett neu anfangen kann und wo man.
Ja, und um auszuschöpfen, also um auszunutzen, dass man sozusagen eine Paralyse hergestellt hat,
genau.
Irgendwie im Großen und Ganzen um einen herum. Also.
Ja.
Ne, irgendwie so Beispiel Erdbeben, alle sind irgendwie schockiert und ängstlich und dann haben Versicherungen auf einmal Hochkonjunktur oder Balken, mit denen man sein Dach stabilisieren kann oder was auch immer.
Und man kann eben auch umstrukturieren. Also während den Hurricane Katrina alle aus der Stadt raus sind, wird das ganze Schulsystem geändert zu privat betriebenen Charter Schools und nicht mehr öffentlichen Bildungseinrichtungen. Und da gibt es aber sozusagen immer noch so eine instrumentelle Logik. Man wartet auf die Katastrophe und dann nutzt man sie aus zu seinen Zwecken. Ich meine, auch das ist hier ein allgemeiner Naomi Klein-Fan-Podcast, genial beobachtet, ja. Und
ja,
die
total.
Linke hat ja sonst immer diese Neigung, seit, weil sie irgendwie an Marx hegelianischer Geschichtsphilosophie klebt, zu denken, jede Krise ist eine Chance, wir brauchen eine Krise, dann wird es besser für unser Projekt. Aber einfach da drauf zu gucken und sagen, Leute, nee, je schlimmer das wird, desto besser schaffen es gerade die herrschenden Kräfte, ihre Agenda durchzusetzen. Und was ist das überhaupt für eine komische Komplizität mit der Katastrophe? So, ich nenne jetzt also das Desaster Capitalism als neue Analyse. Und in diesem Endtime-Faschismus steckt aber, glaube ich, auch eine Erkenntnis dessen drin, dass es inzwischen ein Stück weiter ist. Also, dass es nicht mehr so eine Art Ausnutzen der Krise für die eigene Agenda gibt, sondern eine, also sie nennt es an einer Stelle Dark Festive Fatalism, also so eine Art geradezu düsterer Feierstimmung, das
genau,
Zeitenende.
Ich habe dieses Quote gerade gesucht hier. Ich habe das ja vom iPad und habe mir das hier irgendwo, aber genau das, dieses Dark Festive Fatalism.
Ich kann es sonst in meinem in meinem handgeschriebenen Notizbüchern, ja. Genau.
Anti-fascism is a darkly festive fatalism, a final refuge for those who find it easier to celebrate destruction than imagine living white without white supremacy.
Ja, genau. Und wo dann wirklich, also ich würde sagen, diese Zerstörung oder Liquidierung von Phantombesitz, von Supremacy, von Vorherrschaft, von der Vorstellung, dass du über irgendwas eigentlich ultimative Kontrolle haben solltest und andere werden kontrolliert, dass du sozusagen lieber das dann zerstörst, als ja zuzugeben, dass du es aufgeben musst. Auch bei Wendy Brown gibt es diese Stelle, if white man can't own democracy, there shall be no democracy. If white man can't own all planetary resources, there shall be no planet. Und ich meine, das sind irgendwie pauschale Formeln, aber also im Moment trifft es leider zu gut. Und
ja,
auf jeden Fall sind das Einstiege in eine Analyse, aus der sich dann eben nicht eine Verschwörung über Eliten, sondern eine Analyse der destruktiven Ökonomie, die wir gerade haben, ergibt. Und ja, wie gesagt, man muss, glaube ich, wirklich verstehen, dass in dieser Destruktion eine bestimmte Dividende oder Lust steckt für diejenigen, die dazu die Mittel haben. Und je reicher du bist, desto mehr Mittel hast du. Und es ist tatsächlich so, also sie geht es ja auch ganz gut durch in dem Artikel, dass so in dem ganzen Silicon Valley-Umfeld es eine riesige Faszination mit Apokalypse gibt und auch ein Herbeisehen dessen. Und da treffen sich dann ganz unterschiedliche AkteurInnen. Das ist ja, meistens sind es Akteure.
Auf der Tech-Eliten-Ebene.
Ja. Sowohl so, also Peter Thiel, also Venture Capitalists und Tech Entrepreneurs oder Marc Andreessen mit christlichen Nationalisten, von denen man denkt, das ist eigentlich eine vollkommen andere Constituency, aber das gibt eben bei beiden so ein Seitenende-Phantasma. Und ja, ich finde es ja ehrlich gesagt sehr, sehr schön, was Naomi Klein dann dagegen setzt, oder nämlich diese Idee, wir müssen eben hier bleiben. Also unser Kampf ist der an der Erde festhält. Und also ich nenne das Bleibefreiheit. Ja? Also dieses, wir wollen halt nicht auf dem Mars. So. Und wir wollen bleiben und frei bleiben. Und zwar alle. Und sie sagt ja auch so toll, Naomi Klein, the multiplanetary species, also die multiplanetare, diese Faszination, Vorstellung, die Musk hat, dass die Menschheit multiplanetar werden soll, ist eigentlich ein totales Armutszeugnis von jemandem, der die Multi-Species-Diversität unserer wunderschönen Biosphäre überhaupt nicht genießen und schätzen kann. Also man muss es sagen, alles muss clean slate werden, alles wird ausgelöscht, um irgendwie noch mehr Sterne, die aber auch erstmal nur roter Staub sind, zu beherrschen, anstatt ja immer mehr Leben um sich herum zu schaffen. Und es gibt diesen wahnsinnigen Moment, also ich habe mir das angetan, das Gespräch von Alice Weidel und Elon Musk, ja.
Um Gottes Willen.
Es ist auch so, und es
Respekt.
lohnt sich schon, das selbst zu hören, weil, also wir Linken sind auch, oder was weiß ich, was, also die allgemeine Berichterstattung darüber, ich würde sogar sagen von links und Mitte rechts, ist immer so fokussiert auf so zwei, drei Punkte und dass sie sich einig sind, dass irgendwie der Vogue-Virus, also auch wieder super Doppelgänger, ja, also dann ist der Virus und der echte Virus ist
Ja.
egal, der Vogue-Virus irgendwie die Schulen ruiniert und sowas. Aber darüber haben die nur 5 Minuten geredet. Die haben am Anfang ganz viel über Energie geredet. Und das ist ja eines der wichtigsten Themen jetzt auch, also sozusagen Trumps ganze ökozidale Politiken und wenn Musk dieses Projekt mit der Marsbesiedlung verfolgen will und die derzeitige Geldmaschine im Silicon Valley, also diese neue Large Language Model basierte AI-Entwicklung weitergehen soll, müssen halt wirklich die allerletzten fossilen Reserven verbrannt werden und neue Atomkraftwerke gebaut und so. Also Energie, ganz großes Thema und Beidel hat da auch schon diesen tollen Satz gesagt, dass sie alle Windräder niederreißen will. Und dann am Ende, es war auch schlau von Weidel, weil sie natürlich aufpassen musste, dass niemand ihr unterstellen kann, sie lässt sich jetzt von ausländischen AkteurInnen den Wahlkampf beeinflussen, hat ihn wie so eine gute Patriarchatskennerin am Ende ganz lange labern lassen über seinen Mars-Bullshit. Ja? Also dann gibt es, also in diesen 30 Minuten, letzten 10 Minuten redet er und redet darüber, wie toll das wird, den Mars zu besiedeln. Und dann sagt er, ja, also dann sind wir eben, wenn wir dann auch auf dem Mars sind als Menschheit, also das sind eben ganz neue Möglichkeiten. Man könnte dann zum Beispiel, man könnte dann auch, wenn es auf der Erde Probleme gibt, ja, dann könnte man vom Mars Hilfe schicken. Und alles, Weidel sagt auch so ganz andächtig, oh, was für eine, also what a beautiful vision. Und ich meine, ich dachte so, ich werde nicht wieder, ja, du bist der reichste Mensch der Welt. Leute sterben und verhungern. Ja, wenn du irgendwem helfen willst, like,
Dann
why
mach
don't
es
you,
hier.
dann mach es. Steht, niemand steht, der muss, aber
Fuck.
erst auf Mars. So, gleichzeitig steckt darin ja ein sehr hoffnungsvolles Moment, dass nämlich selbst solche komplett, also Endstadiums Phantombesitzer nicht, also irgendwie dann doch versuchen, so einen Anklang von Menschlichkeit, also einen gestörten, simulierten Doppelgänger von dem, was Solidarität wäre, zu fantasieren. Und natürlich ist das ein Doppelgänger, der nie zu echter Solidarität führen wird, weil bis wir da sind, also wird der Planet kaputt sein und es wird auch ein eugenisches Projekt, wer da mit soll und wer nicht und so weiter. Aber trotzdem braucht's diese Doppelgänger-Solidarität. Von dann, vom Mars werden wir die Erde retten. Und ich meine, das politische Projekt, dem wir uns hier verschreiben müssen, ist eben eins zu sagen, nee. Lass mal hier machen, lass mal gleich machen, lass mal mit allen machen, die schon da sind. Die sollen nämlich alle bleiben. So. Und Elon, du kannst meinetwegen zum Mars. Ich habe eine altfeministische Freundin in Paris, an deren Kühlschrank hing immer so noch seit den 70ern eine Postkarte. If you can send one man to moon, why not
All
all?
of them. Das, du hast mir das mal geschickt. Ich habe da sehr drüber gelacht. Das stimmt ja einfach auch. Schick sie alle dahin. Sollen sie bleiben,
Ja.
wo der Pfeffer, nein, nicht wo der Pfeffer wächst. Das behalten wir hier. Ja, ich finde das halt auch total schön, dieser Moment, der in diesem Artikel irgendwie auch, wo es dann eben um Greta Thunberg geht, wo es dann irgendwie heißt, so, die stellt halt so das Ultrafeindbild dar, weil sie eben dieses Bild nicht kauft von, wir machen alles platt, um dann die Natur so mit AI neu zu generieren, weil die halt sagt, so, ich will aber einen echten Elefanten und einen echten
Ja.
Baum und ich schütze
Ja.
das jetzt. So, und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich ist nicht schon 2, 3 Jahre her, aber noch nicht allzu lange, habe ich mal eine Inszenierung am Theater von Momo gesehen. Und hier in Gelsenkirchen, im Gelsenkirchener Musiktheater. Und Momo hatte so einen gelben Friesennerz an. Also es war ganz eindeutig so ein
Oh,
Greta Thunberg-Kommentar.
ja, klar. Und die
So.
grauen Herren, die
Und
Zeit stehlen.
genau, und das auf einmal hatte ich das so, und dann habe ich diesen Artikel gelesen, und dann kam mir dieses Bild von dieser Bühne wieder. Ich sehe so, ja, dieses kleine Mädchen im Friesennerz, was diesen grauen Herrn sagt: so, nee, Leute, ich mag meinen echten Elefanten und meine echte Schildkröte und mein Hasen und alles, was da ist und so. Und ich mochte, also an dem Artikel finde ich auch, hast du ja auch gerade schon gesagt, ne, du nennst es Bleibefreiheit in deinem Buch und sie spricht halt einfach von so zwei Teilen, die jetzt sozusagen passieren müssen. Ne? Erstens, wir müssen sozusagen diese Art Aufklärung, sage ich mal, die sie jetzt auch damit betreiben, indem sie das so aufschlüsseln und uns halt irgendwie erzählen und erklären und in Zusammenhang bringen und das auch auf eine Art und Weise, dass auch jemand wie ich das versteht.
Nicht nur jemand wie
Aber
du, alle.
ja, nein, aber ich will damit sagen, eben nicht mit irgendwie 1000 Zahlen und Tech
Ja.
irgendwie, weiß ich nicht, also mit, also ne, als Sozialwissenschaftlerin oder was auch immer oder als
Ja.
Philosophin oder so, sondern eben wirklich in einer digestible, wirklich irgendwie ja, Art und Weise, dass ich das lesen und eben verstehen kann. Ich finde ja immer, dann fällt mir halt wieder meine große Heldin Joan Didion ein, die dann immer sagt so, die sagt dann halt, die sagt übers Schreiben, aber ich denke, es ist auch übers Lesen irgendwie wichtig zu sagen so, I find when I look at things and write about them, they're less scary. So.
Ja,
Also
ja.
halt so dieses nicht weggucken,
Ja.
sondern, also indem wir diese kleinen Texte lesen, habe ich jetzt das Gefühl, dass wir eben, es gibt ja so viele Leute, die immer noch nicht hingucken wollen. Das macht mich wahnsinnig. Ja, es
Ja.
macht mich irre. Zu sagen, dass der erste Punkt ist, wir trainieren den Leuten an, hinzugucken, das zu sehen und irgendwie dadurch die Angst davor zu verlieren. Ich meine, es ist opportun, Angst zu haben. Klar, es ist alles sehr scary, aber wir dürfen jetzt auch nicht hier diesen Affen machen, der nichts sieht, nichts hört, nichts sagt, ne? Aber dann das nächste ist eben halt kollektive Solidarität. Also sowas ganz, ganz Kitschiges wie, wir müssen einfach Liebe dagegen halten, weißt du,
Ja,
so
ja.
irgendwie Zuneigung und Connecte und ja, füreinander da sein halt. Also
Ja,
ein.
ich lasse mir auch sowieso nie irgendeinen Kitsch ausreden.
Ich auch nicht.
Und
Lieb Kitsch.
aber ich finde auch, du hast das jetzt super schön beschrieben. Also, wenn diese Analyse stimmt, dass so Verschwörungen und das Abdriften in so simulierte Spiegelwelten oft eine Reaktion ist auf ein reales Problem, dem man nicht aushält, allein ins Gesicht zu schauen. Und dann lieber sozusagen nimmt man was Greifbares, projiziert man auf eine ohnehin schon schwache und verfolgte Gruppe und so weiter. Dann, ich finde, da gibt es auch eine Herausforderung, dass wir als Linke erstmal aushalten, diesen Fokus, der total wehtut und also falsch und schräg und cringy ist und von dem wir es uns so, also die ganze Logik von sozialen Medien auch so funktioniert, dass man das eigentlich benutzt, um sich davon abzugrenzen und zu sagen, haha, so Naomi Wolf hat diesen Bullshit gesagt, aber ich bin keine Impfgegnerin, so ich
Ja, immer
verbinde, ne?
dieses mit dem
Sondern zu
Fingerzeigen halt.
sagen, okay, ich gucke jetzt auch auf diesen Punkt, aber jetzt machen wir die Arbeit zu gucken, erstens, was ist irgendwie der Körnchen Wahrheit darin, welches Anliegen können wir artikulieren und dann, welche Solidarität und gesellschaftliche Wärme, auch
Ja.
Ressourcen, Luxus müssen wir bereitstellen, öffentlichen Luxus, damit Leute, wir alle das schaffen, kollektiv dem eigentlichen größeren Grauen ins Gesicht zu sehen. Also was braucht man, damit man das eben aushält? Und das ist ja auch, also wenn man eh irgendwie kritische Theorie studiert hat, ist man natürlich ganz gut equipped. Also dann kann man gleichzeitig seine professionelle Distinktion daraus ziehen und hat lauter Handwerkszeug daraus, irgendwie zu sagen, wie schlimm der Gesamtzusammenhang ist. Aber ist ja völlig klar, wenn du einfach deinen Alltag irgendwie zusammenhalten musst, dass, also why would you? Why would you? Und also diese Arbeit, finde, die ist irgendwie eine intellektuelle Liebesarbeit, das hast du ganz gut beschrieben, oder eine solidarische Bildungs- oder Artikulation auch von Problemen, wo man auch, also ich glaube, wir sind eh inzwischen so am Verlieren, dass die Option zu glauben, man könnte nur unter Gleichgesinnten Politik machen, sich aufgelöst hat. Ja, also wir müssen schaffen, Leute zu erreichen, die noch nicht unser politisches Anliegen teilen. Und in diesem Endtimes-Faschism-Artikel, finde ich, kann man auch Taylor und Klein richtig dabei zugucken, wie die schwierige Gratwanderung machen, im Grunde ein populistisches Narrativ setzen zu wollen. Wir gegen die Eliten, wir, die an der Erde festhalten, gegen Musk und Co.,
Die Tech Bros, Bro.
ohne gegen die Tech Bros und die CEO Bros, so, ohne dass es dann eben doch von Eliten einen Schritt gibt zu A, der Weltverschwörung und A, wer sind es am Ende doch irgendwie dann die grauen Männer oder gleich die Jüdinnen und Juden. Also die halt sozusagen, das ist sehr schwierig, einen Populismus zu formulieren, der nicht abdriftoffen ist, aber gleichzeitig kommen wir, also ist das ja gerade die Aufgabe, oder das finde ich, darin besteht Aufklärung, jetzt ja, zu sagen, was ist die reale Herrschaft, wer ist hier gerade, sind die mächtigsten, die wirklich mächtigsten. Und das ist dann eigentlich die beste Versicherung dagegen, nicht so Fake-Mächtigste auszugraben, die dann als Sündenböcke ausgeschickt werden. Ja, also total spannend. Genau, deswegen, ich fand den Text einfach auch jetzt richtig beeindruckend. Hab auch den, wir haben auch 1000 Leute, den inzwischen immer so jeder schickst. Guck mal, Eva!
Ich hatte mir den, bevor du mir den geschickt hattest, hatte ich den auch schon abgespeichert. Ich hatte ihn aber noch nicht gelesen. Naja, der lag schon auch auf meiner Dings drauf, aber das war ja total schön, das jetzt auch hier für uns nochmal irgendwie so zu lesen und so. Und ja, ich finde, also ich meine, ich hätte jetzt noch über so viel mehr mit dir reden wollen, weil, aber jetzt ist uns die Zeit schon wieder weggelaufen, weil ich auch, also war klar, wir werden das ja weiter verfolgen, weil ich ja auch irgendwie in deiner Arbeit so viel irgendwie gesehen habe, was ich da bei Klein auch schon erkenne. Also alleine irgendwie so diese ganzen Ansätze der Kapitalismuskritik und so, dieses, das, was Eigentum ist. Und wie sich Eigentum generiert und generiert hat und in der Geschichte und so. Aber das müssen wir irgendwann anders mal machen, Eva.
Irgendwann anders. Dazu gibt es ja auch Podcasts. Ich fand das richtig gut, dass wir heute darüber geredet haben. Und ich, ja, ich finde das wirklich so inspirierend, weil dass es so tolle Bücher in der Welt gibt, oder? Also dann ist man so, oh, wie beruhigend so. Und dann macht man seine Arbeit. Aber so, ich finde dafür, genau dafür hat dieses, was du, also worum du das Vampire baust, also einfach tolle Autorinnen, die man gelesen hat. Es hat so eine beruhigende Wirkung irgendwie.
Ich habe gestern, als ich irgendwie hier so auf dem Balkon saß und mich vorbereitet habe, mich auch nochmal so erinnert, also eben in deinem Buch lesen tatsächlich in dem Fall, weil Naomi Klein konnte ich ja dann schon mehr oder weniger auswendig, dass ich dachte so, Mann, das ist so toll, weil ich, als ich jung war, also so 13, 14, also wirklich jung, ne, so, da hatte ich immer so voll den Faible für diese ganze Weltverbesserungsliteratur, ne? Just, also wie alle Teenager wahrscheinlich, die gerne lesen. Und wenn man dann ja irgendwann so in dieser Autorinnenlaufbahn und in dieser Buchbranchenlaufbahn, das ist bei euch als Philosophen, Philosophinnen wahrscheinlich auch eine andere Geschichte, auch weil du jetzt auch mit deinen Texten natürlich auch viel in die Öffentlichkeit gehst. Aber bei uns hat man dann irgendwann das Gefühl, bei Leuten, die nicht Fiktion schreiben, man muss immer gefällig sein, damit man in irgendeiner Form stattfinden kann. Weißt du, es ist irgendwie so einen gewissen Wunsch nach Einlullen gibt, anders als das, was ich als Leserin immer will und wollte, nämlich eigentlich irgendwie inspiriert werden, was du jetzt auch sagst. Es ist so toll, dass es so tolle Bücher gibt, die inspirieren und wo man irgendwie sagt, so ja, ich habe jetzt aber auch Bock, weiterzudenken. So und da. Ja, weil, aber ich meine, es ist natürlich auch, da läuft man bei mir auch offene Türen ein, bei so Themen wie irgendwie Solidarität und ja, irgendwie Humanismus und für die Elefanten sorgen statt für die AI-Elefanten. Ja. Und ja, ich verstehe auch, also was du ganz eingangs gesagt hast, diese horizontale, nee, diese vertikale sozusagen Bewegung im Vampire gar nicht so, also im Sinne von wir schauen auf, sondern ich sage ja immer, wir stehen auf deren Schultern, die ermöglichen
uns. Oh, das
uns
ist schön.
Erst,
ja.
Ja, das, ja. Also sie ermöglichen uns erst eigentlich da zu stehen, wo wir sind. Nicht, weil wir zu ihnen hochgucken, sondern weil wir auf das aufbauen dürfen, was sie schon gedacht haben. Und so baut sich vielleicht irgendwie was Starkes, worauf wir alle irgendwie zurückgreifen können. Und dann sind wir alle Teil von einer Bewegung, die hoffentlich ein bisschen Kraft gibt.
Ja, Bücher und Autorinnen, von denen man nicht einfach weg will, sondern bei denen man bleiben will. Ja.
Wie schön!
Also mit dir zu reden ist jedenfalls immer sehr, nicht nur inspirierend, sondern auch kraftspendend wahrscheinlich.
Das war die neue Folge von Vampire, diesmal mit der Philosophin Eva von Redeker, die über die kanadische Autorin Naomi Klein und ihr Buch Doppelgänger gesprochen hat. Vampire wird von Katrin Albrecht und Asia Kurtudu als Producerin betreut und alles, worüber wir sprechen, findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns, wenn ihr uns teilt, abonniert, weiterempfehlt und uns ein paar Sterne bei Spotify und Co. gebt und uns bei Instagram unter vampire-podcast folgt. Mein Name ist Rasha Hayat, Autorin, Übersetzerin, Host und Erfinderin von Vampire. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen eine gute Zeit.